Wer sich jeden Tag um den Zustand der Welt sorgt, sollte vielleicht mal bei sich selbst anfangen. Du hörst Healthwise, also gehörst du vermutlich zu den Menschen, die sich ernsthaft für Gesundheit interessieren. Nicht im Sinne von noch ein Superfood, sondern eher, wie bleibe ich halbwegs fit, während die Welt um mich herum kollektiv durchdreht. Kleiner Lifehack am Rande, gute Supplements können helfen. Nicht gegen den Irrsinn da draußen, aber vielleicht gegen die innere Erschöpfung. Darum gibt es jetzt 10% auf alles bei sunday.de. Einfach Healthwise 10 eingeben, großgeschrieben, logisch, und sich selbst mal wieder was Gutes tun. Keine Angst, Bundles bleiben ausgeschlossen, so viel Seriosität behalten wir. Healthwise 10 für alle, die sich zwischen Meetings, Müdigkeit und Mikroentzündung doch nochmal um sich selbst kümmern. Und jetzt viel Spaß mit der Folge oder wie man sagt, Selfcare, aber bitte mit Verstand.
Abends reinige ich das Gesicht, das ist wirklich wichtig.
Sagt jeder, also es gibt keinen Dermatologen, der sagt, dass wahrscheinlich einer der besten Hacks überhaupt ist, dass man wirklich abends sein Gesicht nochmal richtig reinigt.
Ne? Ja, man ist da faul, das verstehe ich auch, aber es ist wichtig, weil man weiß, UV-Strahlung kann Hautalterung hervorrufen, aber auch Pollution. Das heißt, Feinstaub geht in die Poren, führt dort zu einer Entzündung, chronische Entzündung, Hautalterung. Das heißt, wenn ich über Jahre mein Gesicht abends nicht wasche, ist es einer der Faktoren, die die Hautalterung begünstigen kann. Also, Gesicht waschen.
Herzlich willkommen zu Healthwise, dem Gesundheitspodcast, präsentiert von Sunday Natural. Ich bin Nils Behrens und in diesem Podcast erkunden wir gemeinsam, was es bedeutet, gesund zu sein. Wir tauchen ein in Themen wie Medizin, Bewegung, Ernährung und emotionale Gesundheit. Immer mit einem weisen Blick auf das, was uns wirklich gut tut. Gesunde, strahlende Haut ist längst kein reines Beauty-Thema mehr, sondern ein Spiegel unserer inneren Gesundheit und oft auch ein Frühwarnsystem. Zwischen LED-Masken, Kollagenpulver und Biohacking-Gadgets stellt sich die Frage, was davon wirkt wirklich und was ist gut gemachtes Marketing? Dr. Tim Golücke ist Dermatologe, Gründer der Hautpflegemarke Royal Fern und führt eine eigene Praxis in München. Er gilt als einer der führenden Experten, wenn es um evidenzbasierte, ganzheitliche Hautgesundheit geht und das weit über die klassische Dermatologie hinaus. In seiner Arbeit verbindet er Hightech-Methoden mit pflanzenbasierten Kosmetik und einem klaren Fokus auf Prävention, Anti-Aging und gesunde Haut in jedem Alter. Und deswegen sage ich herzlich willkommen, Dr. Tim Golücke.
Hallo lieber Nils, schön mal wieder bei dir zu sein in neuem Setting. Es war zu lange, dass wir uns nicht gesehen haben.
Das stimmt tatsächlich. Ich glaube, wirklich sagen zu können, ich habe niemanden so häufig interviewt wie dich, aber das liegt auch daran, dass du es immer so gut eloquent auf den Punkt bringst, allerdings in einem anderen Format. Das heißt, es ist die Premiere bei Healthwise jetzt hier.
Genau.
Und deswegen kennst du diese Frage auch noch nicht, aber meine erste Frage ist immer eine Sonntagsfrage. Und deswegen, Tim, tust du an den Sonntagen mehr für deine Haut als an anderen Tagen?
Eigentlich nicht. Wenn ich jetzt so kurz überlegt habe, nein, ich bin relativ diszipliniert, da kommen wir später noch dazu, das ist auch wichtig, um gesunde Haut und schöne Haut zu haben, wirklich Disziplin zu haben, würde ich eigentlich nicht sagen, dass ich jetzt den ganzen Sonntag Me-Time mache und Masken mache und Peelings mache. Nein, ich mache, glaube ich, meine normale Routine, die ich auch an den anderen Tagen mache.
Und siehst blendend aus dabei. Deswegen ist meine Frage, wenn du morgens in den Spiegel schaust, was siehst du dann zuerst, den Arzt oder den Typen, der einfach nur eine gute Haut haben möchte?
Ich sehe erst nur den Typen, der eine gute Haut haben muss. Morgen ist nicht immer so meine Stärke, vor allem gerade jetzt Heuschnupfensaison bin ich immer ein bisschen geschwollen. Als erstes mal ein bisschen Face-Yoga, ein Antihistaminikum, kalt duschen und dann sieht das Ganze schon viel besser aus.
Oh, okay, sehr gut. Dann haben wir gleich schon die ersten Tipps hier mitgenommen. Und sag mir mal, wie viel Hightech steckt mittlerweile in deinem eigenen Badezimmer? Also gibt es da irgendwas, was du an dieser Stelle teilen möchtest oder weiterempfehlen?
Ja, die einzige Device oder das einzige Hightech-Gerät, was ich wirklich regelmäßig nehme, ist eine LED-Maske.
Okay.
Also versuche ich so 3 bis 5 Mal die Woche. Meist ist es so 3 Mal.
Okay. Was ja interessant ist, weil es ja auch theoretisch nur 10 Minuten dauert, aber auch da kommen wir jetzt mal zu. Das heißt also, wir wollen mal über das Thema Lichttherapie sprechen. Ich möchte ein bisschen mehr verstehen, was da wirklich hintersteckt. Und ich finde es ganz interessant, es gibt ja so Masken, die rotes, blaues oder Infrarotlicht haben. Das heißt also, wo unterscheiden sie sich denn auf der zellulären Ebene und warum spielt auch die Wellenlänge eine so große Rolle?
Also LED gibt es ja schon länger. Wir machen das in der Praxis schon lange. Nur die Masken sind relativ neu, dass man das praktisch als Home-Device, als Zuhause-Benutzer-Tool haben kann. LED ist Light-Emitting-Device, sind Geräte, die Licht aussenden und die verschiedenen Farben kommen von verschiedenen Wellenlängen. Das bekannteste, was ich auch nutze, ist rotes Licht, das ist eine Wellenlänge normalerweise so um die 630 Nanometer. Das regt studiengesichert, kommen wir nachher sicherlich auch nochmal kurz dazu, die Kollagenneubildung an und kann helfen, den Kollagenabbau zu vermindern. Blaues Licht Wenden wir in der Praxis manchmal an. Das ist eine andere Wellenlänge, um die 415 Nanometer. Das kann bei Akne helfen, weil das die Bakterien vermindert, die einer der Gründe sind, warum Menschen Akne haben. Und rotes Licht, vielleicht kennen manche von euch Infrarotsaunen, diese ganzen Sachen, ist wiederum eine andere Wellenlänge. Ist, glaube ich, 830 Nanometer ungefähr und das fördert die Durchblutung und kann auch Heilung fördern. Es kommt auch in anderen Bereichen als in der Dermatologie zum Einsatz. Also die Farbe kommt immer von einer anderen Wellenlänge und damit auch eine andere Einsitzmöglichkeit dieser Lichtquelle.
Wenn ich richtig aufgepasst habe, hast du jetzt zweimal rot gesagt, aber es ist einmal rot und einmal infrarot.
Genau, einmal, genau. Also rot, Red Light, LED und das andere ist infrarot, also verschiedene Wellenlängen, genau.
Okay. Das heißt aber, welche Hautprobleme sich dadurch, sage ich mal, sowas messbar verbessern lassen, wenn wir jetzt mal, wir bleiben jetzt einfach mal bei der roten, weil du sie selber nutzt. Was würdest du sagen, welchen Effekt kann man denn da erwarten oder vielleicht sogar sehen?
Also ich habe natürlich gestern extra nochmal gegoogelt bei PubMed, das ist so die verlässlichste Quelle für Studien. Es gibt Studien, weil immer ja wieder auch meine Follower zum Teil schreiben, ja, da gibt es ja keine Studien und wenn, dann kommen die nur von den Firmen, die die Masken herstellen. Es gibt Studien, natürlich gibt es noch nicht so viele Studien, da wartet man natürlich noch ab. Es gibt Studien, die aber zeigen, dass LED-Licht den Abbau von Kollagen vermindern kann und auch die Kollagensynthese anregen kann. Man muss natürlich bei den ganzen Dingen, über die wir heute reden werden, reden ja später auch noch über Supplements etc., Biohacking im Allgemeinen. Ich erkläre das meinen Patienten immer so, es ist eigentlich ein Mosaik. Du musst verschiedene Steine nehmen, um gesunde und schöne Haut zu haben. Und einer dieser ganzen Steine, die dazu führen, können Tools sein, kann Kollagen sein, können Supplements sein. Ganz wichtiger Stein ist Sonnenschutz, die Genetik, der Schlaf. Also tausend kleine Dinge führen zusammen, dass die Haut möglichst schön und auch gesund, ist ja auch wichtig, nicht nur schön, sondern auch gesund bleibt.
Ja. Gibt es denn da gewisse Kontraindikationen? Das heißt also, keine Ahnung, kann ich vielleicht, also wir bleiben jetzt mal bei dem roten Licht, kann ich vielleicht bei dem roten Licht das Thema mit Akne, vielleicht sollte man das dann eher nicht machen oder, keine Ahnung, eine Rosazea, haben ja auch sehr, sehr viele Leute gefühlt irgendwie immer mehr. Ich weiß ja, gar nicht, ob da ein Vorschub gerade jetzt irgendwie
ist. Wir zwei auch.
Ja, in der Tat. Aber von daher gibt es da auch etwas, wo man sagen würde, das sollte man dann lieber lassen?
Ja, also grundsätzlich sollte man vielleicht immer, wenn man alles richtig machen will, bevor man so ein Tool hat, vielleicht den Hautarzt, also die Hautärztin des Vertrauens fragen, ist die Maske denn überhaupt etwas für mich? Sachen, wo ich als Hautarzt meinen Patienten sage, nee, würde ich lieber nicht machen, ist, was du gerade als erstes gesagt hast, eine floride Akne, weil da ja Bakterien mit im Spiel sind. Das heißt, wenn du diese Maske trägst, kannst du natürlich die Akne mehr machen, A, durch die Wärme und B, auch weil die Maske ja dein Gesicht berührt und somit die Bakterien sich vermehren könnten. Das ist eine Sache. Dann, was es relativ häufig gibt, dass Patienten darüber berichten, dass wenn sie zu Melasma, also zu Pigmentstörungen neigen, dass man da vorsichtig sein sollte. Da warten wir jetzt gerade noch auf Studien, ob das wirklich so ist, aber da würde ich im Moment auch meinen Patienten oder den Leuten, die uns heute zuhören, raten, da wäre ich erstmal vorsichtig, würde ich nicht machen, weil es ist ja Licht. Und wir wissen heute, dass Melasma nicht nur durch UV-Licht, sondern auch durch andere Lichtarten verstärkt werden kann. Und dann kommen wir auch zur Rosazea. Grundsätzlich ist natürlich das Rotlicht auch antientzündlich, was ja bei der Rosazea wiederum gut wäre. Aber die Rosazea ist natürlich auch durch mehr Durchblutung ausgelöst. Und LED-Licht kann auch die Durchblutung verstärken. Das merkt man ja so ein bisschen, wenn man die Maske aufhat, ist danach ja so warm, wenn man die Maske runternimmt. Und man kann schon das Gefühl haben, dass das Gesicht manchmal ein bisschen röter ist, einfach mehr durchblutet. Das heißt, auch bei Rosazea wäre ich eher vorsichtig.
Ja, und ist es denn so, dass wenn du sagst, Wärme mehr durchblutet, du hattest eben gerade so gesagt, so morgens erstmal kalt duschen, um das Gesicht abschwellen zu lassen, würdest du denn sagen, okay, morgens die Maske aufsetzen ist dann eine schlechte Idee, weil man im Zweifelsfall dann noch mehr Puffy Eyes bekommt, oder?
Ja, genau. Also für mich wäre das morgens nicht, A, wegen der Zeit. Und ich mache es eher abends. Versuche es manchmal, was wir gerade schon vorher so kurz besprochen haben, zu verbinden, was natürlich ideal ist, wenn man meine Maske dauert 10 Minuten, gibt Masken, die dauern länger. Ich versuche das dann immer mit irgendwas anderem zu verbinden. Du hast gerade gesagt, Meditation, das ist natürlich toll, habe ich schon ein paar Mal versucht, aber ich glaube, das sollte ich jetzt mehr machen. Ich mache die Augen zu, weil die nächste Frage ist ja auch wieder, dass die Leute fragen, kann man denn die Augen auflassen? Der Hersteller meiner Maske habe ich extra hingeschrieben, weil ich die Frage eben hatte von Patienten, sagt es überhaupt kein Problem, die Augen aufzuhaben. Natürlich wieder das Gleiche, wenn ich Augenerkrankungen habe etc. Dann wirklich lieber dem Hersteller fragen, geht ja heutzutage einfacher, Instagram, DM oder auch den Augenarzt fragen und lieber immer vorsichtig sein.
Ganz interessant. Ich habe gesehen, dass deine Maske auch das nicht hat. Bei mir sind so Einsätze drin, die die Augen quasi wie so eine Taucherbrille abdecken. Das heißt also, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich durch so eine Art Tunnel gucken kann und damit eigentlich gar nicht so viel.
Deine Augen schützt, ja.
Genau, meine Augen schützt von dem roten Licht. Ich versuche trotzdem eher bei der Meditation dann die Augen zuzuhaben, aber ich merke schon, weil ich, das sind so extra Einsätze, ich hatte die Einsätze ursprünglich nicht mit drin und mit den Einsätzen merke ich, dass die Augen schon doch besser geschützt sind, einfach so.
Ich mache meistens die Augen zu aus Instinkt.
Ja. Und was würdest du denn sagen, was kann ich denn erwarten, nach welcher Zeit ich welchen Unterschied gegebenenfalls erwarten kann oder sehen kann?
Also wichtig ist bei den ganzen Biohacking-Methoden, Supplements, zu denen wir nachher noch kommen, ist immer wichtig wirklich Kontinuität und man muss es über einen längeren Zeitpunkt sehen. Ich versuche das manchmal meinen Patienten zu erklären, Pilates, wenn man einmal Pilates macht, fühlt man sich danach super und denkt, man sieht ganz anders aus, nur so ist es natürlich nicht. Wenn man das aber sehr lange macht, dann merkt man schon andere Haltung, weniger Rückenschmerzen etc. Und genauso ist es auch bei diesen Dingen, man muss die wirklich regelmäßig machen, also 3 bis 5 Mal die Woche. Wenn ich es einmal die Woche, einmal im Monat mache, das bringt dann relativ wenig, dann kann ich es ehrlich gesagt gleich lassen, es sei denn, ich mag das Gefühl, dass ich es mache. Und man braucht da einen, in Anführungsstrichen, langen Atem. Und was ich eben schon gesagt habe, sind ja ganz viele verschiedene Sachen. Man weiß dann vielleicht, wenn man nach einem Jahr jetzt wieder ein Foto macht und sich anguckt, man macht ja dann nicht nur die LED-Maske, sondern nimmt auch Supplements, nimmt mehr Sonnenschutz, cremt sich mehr ein, schläft vielleicht mehr, trinkt ein bisschen weniger, hat hoffentlich aufgehört zu rauchen oder nie geraucht. Und dann sieht man natürlich den Unterschied schon. Was dann der einzelnen Punkte, die man macht oder geändert hat, der Hauptausschlag ist, das ist schwierig zu erfassen.
Dann gibt es ja neben den Masken, gibt es ja auch LED-Helme. So, ich vermute mal, dass die eine andere Wirkung haben.
Genau, es gibt Helme jetzt, weil Haarausfall ist ja ein Riesenthema. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal eine Folge, wo mich heute noch die Leute drauf ansprechen.
Ja.
Also Haarausfall, Riesenthema, tägliche Praxis, wirklich. Also, die LED-Masken wirken primär über eine Durchblutungsanregung der Haarwurzel, sowie zum Beispiel auch Minoxidil. Es gibt auch hier Studien, noch nicht so viele Studien, aber es gibt Studien, die gezeigt haben, dass in Verbindung mit anderen studiengesicherten Methoden der Haarausfall vermindert werden kann. Bei Haarausfall ist es immer ganz wichtig, dass wir zuerst mal gucken, sind keine anderen Erkrankungen, haben wir ja damals auch drüber gesprochen, Eisen, Hormone etc. Wenn das alles in Ordnung ist, ist es in meisten Fällen ja androgenetische Alopezie, also erblich bedingter Haarausfall bei Männern und Frauen. Und dann kann der Helm wirklich eine gute Alternative sein, aber in Verbindung mit wirklich Dingen wie zum Beispiel Minoxidil, topisch oder als Mann Finasterid-Tabletten. Also wenn meine Patienten mich fragen, soll ich mir den Helm kaufen, holen, dann sage ich ja. Aber nur, wenn sie eine der anderen Methoden damit kombinieren, um praktisch sozusagen dann von allen Fronten zu kämpfen.
Ja. Verstehe. Das heißt also von innen und von außen.
Genau.
Wobei das Minoxidil ist ja dann auch von außen.
Genau, auch von außen.
Und von innen, da erinnere ich mich noch an unser Gespräch, gab es ja 2 unterschiedliche Medikationen für Männer und für Frauen. Das eine hattest du eben halt gesagt.
Genau, Finasterid.
Genau. Und für Frauen hattest du aber auch eine Empfehlung damals.
Ja, für Frauen müsste man mit dem Frauenarzt zusammenarbeiten. Da gibt es dann auch Hormontherapien, die man machen kann. Die meisten Patientinnen wägen dann immer ab und sagen, nee, dann möchte ich doch lieber erstmal das Topische machen und nicht gleich mit dem Hormon arbeiten, weil das Hormon natürlich dann nicht nur an der Haarwurzel wirkt. Wichtig, ganz kurz noch zum Helm. Es gibt ja auch kreisrunden Haarausfall. Da hilft der Helm natürlich nicht. Das heißt, auch hier wichtig, vielleicht ganz kurz mal den Hautarzt, die Hautärztin fragen. Ich überlege mir, den Helm zu kaufen. Wäre das was für die Art von Haarausfall, die ich habe?
Kreisrunder Haarausfall möchte ich nur noch mal einmal ganz kurz darauf hinweisen. Das ist jetzt nicht, weil hinten diese Mönch-Geschichte kreisrund dann irgendwann wird, sondern es geht ja wirklich darum, dass so büschelweise an verschiedenen Stellen dann kreisrund was rausfällt.
Das ist oftmals runde, haarlose Areale, ist ein Autoimmungeschehen, also ein ganz anderer Grund als Haarausfall wegen Eisenmangel oder genetisch. Da hilft der Helm nichts.
Ja, okay, also eher so für die normalen, altersbedingten oder andersbedingten Haarausfall.
Genau, oder manchmal nach Stress etc. Und dadurch, dass natürlich manche dieser Tools auch relativ teuer sind, vielleicht wirklich erstmal vorher ein Check-up machen, mit dem Hautarzt reden oder Hautärztin fragen, ist das denn was für mich? Und dann erst die Entscheidung oder den Kauf tätigen.
Welche technischen Merkmale sollte man beim Kauf denn beachten, sowohl für die Maske und oder Helm?
Also die Wellenlänge, was ich gerade gesagt habe, ist bei den Gesichtsmasken um die 630, beim Helm glaube ich auch, müsste ich mal nochmal nachgucken. Wichtig ist immer Studienlage. Also wenn mich meine Follower, meine Patienten fragen, sage ich immer, bitte fragt den Hersteller, weil natürlich auch manchmal die Frage kommt, es gibt ja Geräte, die sind teurer, die sind billiger, soll ich mir das nehmen, das nehmen? Natürlich, die Studien, die der Hersteller schickt, sind natürlich häufig vom Hersteller gemacht, aber eine Studie ist eine Studie. Natürlich gibt es Studien mit, weiß ich nicht, 100.000 Leuten, die das gemacht haben oder Studien mit nur wenigen, aber eine Studie ist eine Studie. Und dann würde ich auch die Entscheidung machen, passt mir der Helm? Von der Form ist der mir angenehm. Die zweite Sache ist, ist die Zeit, wie lang ich den Helm oder die Maske benutzen soll und wie oft ich es in der Woche mache, realistisch mit dem, wie ich lebe. Das ist auch ein Punkt, der damit reinspielen sollte. Und dann, wie gesagt, was wir vorhin schon gesagt haben, nicht als singuläre Therapie, sondern wirklich nur in Kombination mit was mit einer lokalen Therapie. Idealerweise Mann und Frau mit Minoxidil.
Gibt es denn so Risiken bei einer falschen oder übermäßigen Anwendung? Das fand ich nämlich ganz interessant in dem Zusammenhang. Also der Hersteller von meiner Maske warnt richtig davor, dass man sagt, mindestens 24 Stunden Pause haben zwischen zwei Anwendungen.
Ja, da sind eben auch Studien dazu gemacht worden. Da gab es sicherlich auch, was man schon merkt nach der Maske, dass das Gesicht da rot ist, mehr durchblutet etc. Das heißt, das könnte natürlich schon sein, Rosazea verschlechtert. Wenn ich Ekzeme habe, übrigens habe ich vorhin vergessen zu sagen, sollte ich es auch nicht machen? Nein, dann die Haut erstmal wirklich zur Ruhe kommen lassen und dann nicht noch zusätzlich einen Lichtreiz draufsetzen. Man sollte sich schon an die Vorgaben des Herstellers halten, weil die kommen ja nicht von irgendwo her, sondern sie sind Bestandteil der Studien, die der Hersteller gemacht hat mit seinem Gerät. Was ist das Optimum für das beste Ergebnis ohne irgendein Gesundheitsrisiko?
Ich finde es ganz interessant, was du sagst, den Hersteller wirklich zu fragen, weil letztendlich muss man dann ja wirklich schauen. Ich kann mir mal vorstellen, wie du sagst, die Preise sind ja schon sehr unterschiedlich. Das ist so ein bisschen, ich glaube, wenn du so eine Maske dann bei Wish bestellst für 40 Euro, dass dann durchaus sein kann, dass die einfach nur rot leuchtet.
Genau, oder bei Alibaba oder ich weiß nicht was.
Genau, also das ist dann im Zweifelsfall wahrscheinlich dann schön ist, dass man irgendwie rotes Licht auf dem Gesicht hat, aber wird wahrscheinlich keine große Wirkung dann haben. Wie ist es denn? Du hattest gesagt, ihr setzt das schon länger auch in der Praxis dann ein. Das heißt also, wenn du sagst, ihr habt damit eine Erfahrung im professionellen Umfeld, kann man jetzt sagen, dass die Home Devices schon dem sehr nahe kommen oder würdest du sagen, nee, also da war dann quasi das, was wir in der Praxis gemacht haben, schon nochmal was anderes?
In der Praxis war es ein Nachteil. In den USA war das so vor 10 Jahren, hat das fast jeder gemacht. Das sind riesige Geräte gewesen, wo man aber das regelmäßig machen muss. Und diese Geräte waren meistens eine halbe Stunde, dadurch natürlich stärker. Und es wurde empfohlen, das ungefähr 3-mal die Woche zu machen. Was natürlich schwierig ist, in eine Praxis zu gehen, Parkplatz zu suchen, aus dem Job zu gehen für eine halbe Stunde LED-Therapie. Ja. Das heißt, daran ist das Ganze auch gescheitert, sodass man das eigentlich heute nur noch macht in Verbindung mit einem Facial, dass man dann sagt, okay, zum Ende machen wir jetzt noch 10 Minuten LED. Aber auch das, ehrlich gesagt, macht nur Sinn, wenn man es regelmäßig macht, was mit dem Facial ja wieder schwierig ist, weil ein Facial mache ich ja nicht 3-mal die Woche.
Gell? Okay.
Das heißt, eigentlich sind die LED-Masken nicht unterlegen. Sie sind schwächer als die Devices, die man früher in den Praxen hatte, aber natürlich viel einfacher in den Alltag einzubauen.
Gibt es denn Devices, von denen du jetzt aus deiner professionellen Sicht sagst, das siehst du schon kritisch, dass die jetzt in die Home-Welt eingetreten sind? Das heißt also, dass das jetzt einfach Sachen sind, die die Leute zu Hause machen können?
Es gibt ja so Devices, die kommen dann. Darum sollte man vielleicht auch immer erstmal so ein halbes Jahr warten. Wie lange halten sich die Devices? Vielleicht können sich manche noch dran erinnern, Clarisonic, diese Bürste, die gibt's nicht mehr.
Ja.
Und wir hatten die alle. Also ja. Die war toll und Reinigung etc.
Ich habe die noch irgendwo.
Ja.
Nicht, dass ich sie benutze, aber ja.
Und die gibt's nicht mehr. Weil da eben genau das Problem war, die Bürste sauber zu halten. Dann wurde Akne, oftmals haben es natürlich Leute genommen, die eher ölige Haut hatten, Hautprobleme hatten. Rosazea war es ganz schlecht, weil die Bürste die Durchblutung gefördert hat, dann die Rosazea mehr geworden ist. Das heißt, es gibt auch Devices, die eine relativ kurze Halbwertszeit haben und dann wieder relativ schnell verschwinden. Ich bin auch nicht so ein Freund von Geräten, kommen wir nachher noch dazu, Microcurrent-Geräten, was mich da so immer ein bisschen stört, dass diese Geräte dann immer dem Verbraucher suggerieren, dass man auch die Produkte dazu nehmen müsste von dem Hersteller. Also es kommt mir dann immer so ein bisschen vor, man kriegt die Kaffeemaschine geschenkt und muss die Kapseln dann aber kaufen. Und die Kaffeemaschine ist gar nicht so teuer, aber die Kapseln dann.
Ja.
Das stört mich so ein bisschen. Dass Microcurrent natürlich die Durchblutung anregt etc.
Ich weiß gar nicht, was das ist.
Gut sein kann. Gibt es verschiedene Hersteller. Es sind so kleine, wie so eine Art Box, wo du übers Gesicht gehst, um praktisch Wirkstoffe besser einzuschränken. Schleusen, Mikrostrom.
Ah, doch, dann kenne ich es doch. Die sehen so lustig, die sehen immer so ein bisschen lustig aus, wie so Panda-Bären oder,
ja,
oder
ja, sonst ja, was. Genau, ja, genau. Ja. So eine Kugel manchmal vorne auch dran. Und das sind dann Hersteller, wollen ja keine Namen nennen, die natürlich dann auch oft sagen, ja gut, das funktioniert natürlich nur, weil unsere Produkte, die man dann kaufen soll, damit viel besser eingeschleust werden. Das würde ich jetzt als Hautarzt nicht unbedingt empfehlen.
Ich verstehe, ich verstehe. Dann kommen wir doch ruhig mal in den inneren Bereich. Was hältst du denn so grundsätzlich, wenn wir auch jetzt mal ein bisschen weitergehen, auf Haut, Haare, Nägel, von Supplements, das heißt also Klassiker sind sowas wie Biotin, Silizium, MSN?
Also Supplements empfehlen wir oft auch bei Haarausfallpatienten. Auch da ist es so, Supplements sollten nie die einzige Therapie sein, sondern ich empfehle wirklich meinen Patienten als Hautarzt, das zu kombinieren mit, was wir eben schon gesagt haben, entweder Lösungen oder Tabletten oder vielleicht auch der LED-Therapie oder auch PRP, Plasma-Exosom, 1000 Sachen. Biotin ist so ein bisschen streitbar, weil man nachgewiesen hat, dass Biotin schon eine Wirkung hat, um den Haarausfall zu vermindern, aber nur bei Leuten, die einen nachgewiesenen Biotinmangel haben. War auch so ein bisschen auf TikTok und Instagram. Wir haben ja auch ein Haarsupplement bei Royal Fern, wo wir auch Biotin hatten. Und da hatte ich auch ein paar Follower oder auch Patienten, die dann gesagt haben, ja gut, aber ich habe hier diese Studie, wo wirklich es heißt, dass es nur hilft, wenn ich einen Biotinmangel habe. Ja, das stimmt. Okay.
Was ja mit den meisten Supplements so ist. Also genau, ich würde sagen, also es gibt ja kaum ein Supplement, durch das sich irgendetwas verbessert, wenn man nicht vorher einen Mangel hatte. Also ich finde, das ist jetzt, ehrlich gesagt, ich würde darauf antworten, no shit, Sherlock. Also
ja, genau. Und eigentlich ja auch ein bisschen Common Sense. Gell? Aber es gibt andere Inhaltsstoffe, Fruity-Extrakt zum Beispiel, der helfen kann, das vorzeitige Ergrauen der Haare zu vermindern. Ihr merkt schon, wie ich es immer sage, helfen kann. Auch das wieder, was ich vorhin gesagt habe, ein Mosaik. Das richtige Supplement kann das Hautbild verbessern. Ich zum Beispiel fange meinen Tag an, nehme seit einem halben Jahr jeden Morgen als erstes Elektrolyte.
Ja.
Mir tut das gut.
Okay.
Ist es die Disziplin, die mir gut tut? Ich glaube ja, weil das so eine Ritualisierung ist. So ein bisschen wie auch mit der Maske, was du vorhin gesagt hast. Maske, Meditation. Einfach mal nicht reden.
Ja.
3-4 Mal die Woche sich hinlegen, die Augen schließen, einfach mal für sich sein. Und bei mir ist es jeden Morgen Elektrolyte, dann nehme ich Proteine, auch an Tagen, wenn ich keinen Sport mache. Mhm. Ist es so, dass ich das Protein nehme und denke, am nächsten Tag habe ich gleich sehr viel mehr Muskeln? Nein. Aber auch das tut mir irgendwie gut, weil dann ist der Stress genommen, am Tag viel Protein zu essen, weil wir wissen alle, wenn man älter wird, sollte man mehr Protein essen, um dem Muskelabbau entgegenzuwirken, der mit dem Alter natürlich mitkommt. Und dann mische ich, dann kommen wir gleich zum nächsten Thema, wo manche immer sagen, ja, das bringt ja nichts, das Protein mit einem Kollagen. Mhm. Zusammen im Blender trinke das und das ist meine Dreierstufe, jeden Morgen Disziplin, es tut mir gut, wenn ich das gemacht habe, beginnt mein Tag besser und ich fühle mich einfach wohl damit. Ersetzt das andere Dinge wie genügend Schlaf, Sonnenschutz? Nein, es ist wieder eine Sache, die mir hilft, meinen Körper und meine Haut gesund zu halten.
Finde ich total gut. Nichtsdestotrotz würdest du sagen, ich komme gleich auf das Thema Kollagene nochmal, aber davor diese anderen Sachen, die wir angesprochen haben, dass gewisse Supplemente für bestimmte Menschen oder Leute in bestimmten Phasen oder Lebensstilen besonders geeignet sind. Das heißt also zum Beispiel Frauen in der Menopause oder SportlerInnen oder keine Ahnung was. Also gibt es da etwas, wo du sagst, aus der dermatologischen Betrachtung, dass man da besonders wichtig ist, dass man da jetzt eben halt supplementiert?
Ja, ja, also es gibt natürlich spezielle Hautsupplements, die natürlich dann häufig Antioxidantien enthalten, was natürlich gut ist, weil einer der Hauptfaktoren der Hautalterung sind die freien Radikale. Das heißt, wenn ich zusätzlich zur Hautpflege innerlich Antioxidantien zuführe, hilft es. Das Gleiche ist mit antientzündlichen Inhaltsstoffen, weil Hautalterung ist natürlich auch eine chronische Entzündung, wie wir alle wissen. Das heißt, ja, Supplements machen Sinn, vor allen Dingen auch, aber das ist jetzt eher ein endokrinologisches Problem, nicht Problem, eine Fragestellung, bei Frauen in den Wechseljahren etc. Das wirst du auch wissen, da gibt es ja auch Studien. Es ist ja wirklich nicht so, dass das nur die böse Industrie sich denkt, sie verkauft den Leuten die Supplements ohne jede Verbesserung, sondern nein, das macht schon Sinn, in gewissen Lebensphasen gewisse Supplements zu nehmen.
Dann hast du jetzt gerade das Thema Kollagen angesprochen. Man hat ja das Gefühl, dass das wirklich etwas ist, was gerade im Augenblick einen gewissen Hype, sage ich mal, sowas hat. Ich erinnere noch vor gar nicht so langer Zeit, ich würde sagen wahrscheinlich 5 bis 7 Jahren oder sowas, da gab es solche Elastin-Drinks oder war das sogar ein Markenname? Ich weiß es nicht so genau.
Ja,
aber
ja,
auf jeden Fall,
ja, ja, ja.
Aber du weißt, was ich meine, ja, diese komischen Shots. Ja. Gefühlt sind die auch verschwunden. So, oder zumindest sehe ich sie nicht mehr.
Und die
mehr,
waren
so
in der Hauptwerbezeit kurz vor der Tagesschau.
Ja, ja. Also da schien ein großer Markt gewesen zu sein. So, wie ist denn dein Blick auf das Thema Kollagene? Du hast ja gerade gesagt, du nimmst sie auch.
Ich nehme auch Kollagen, also auch Kollagen ist ähnlich wie bei den LED-Masken, auch nochmal bei PubMed geguckt. Es gibt auch dazu Studien. Natürlich sind noch größere Studien, mehr Studien, vielleicht noch unabhängigere Studien notwendig. Es gibt gewisse Dinge, worauf man achten sollte, wenn man sich entscheidet, ein Kollagen-Supplement zu nehmen. Es gibt es als Kapseln, es gibt es als Drink, was du gerade gesagt hast. Ich persönlich finde ein Pulver für mich in der Anwendung leichter zu dosieren. Man weiß mittlerweile, dass die Bioverfügbarkeit von hydrolysiertem Kollagen besser ist. Es gibt ja marines Kollagen, also aus Fischen. Es gibt bovines, aus Rindern gewonnen. Da streiten sich so ein bisschen die Geister. Oftmals sind da die Studien sicherlich von den Firmen gesponsert. Der eine, der ein marines Kollagen herstellt, sagt natürlich, das ist viel besser. Ich finde, das sollte man für sich auch selber als Endverbraucher entscheiden. Was ist mir eigentlich lieber vom Gefühl?
Wir haben zum Beispiel ausschließlich vegetarisches. Das ist immer aus der Eierschalenmembran.
Oder das, wenn ich sage, ich möchte eigentlich jetzt nicht ein tierisches nehmen, ist auch das eine Alternative, die hilft. Man sollte darauf achten, dass es mehr als ein Typ Kollagen ist. Also die Typen, die sehr gut sind für Haut- und Haargesundheit, ist Typ 1 und 3, die oft kombiniert werden auch. Dann gibt es noch Typ 2, das ist für Knorpel gut. Es gibt auch Präparate, wo viel mehr verschiedene Kollagentypen drin sind. Aber wichtig ist, dass man vielleicht drauf guckt, hydrolysiert, das ist leichter zum Aufnehmen und dass man guckt, dass zumindest Hauttyp 1 und 2, 1 und 3, genau, Kollagen, nicht Hauttyp, Kollagentyp 1 und 3 enthalten ist, weil man da eben weiß, das sind die Kollagentypen, die für die Hautgesundheit wichtig sind. Ersetzt das vielleicht irgendwelche kleinen Treatments beim Hautarzt, ersetzt das eine Hautpflege, ersetzt das einen Sonnenschutz? Nein. Es ist wieder, was wir vorhin schon gesagt haben, einer der weiteren Punkte, wenn ich wirklich alles machen möchte, dass meine Haut möglichst lang, gesund und schön ist.
Da komme ich mal zu meinem persönlichen Lieblingssupplement aus unterschiedlichen Gründen, aber nur aus der Hautperspektive nehme ich ja wirklich wahnsinnig gern Astaxanthin. Und da sind aber zwei Faktoren noch mit dabei, die ich tatsächlich bei mir, wieder Studienlage gleich eins, festgestellt habe. Punkt eins ist tatsächlich, dass ich sonst immer sehr schnell zu Sonnenbränden neige, auch wenn ich sozusagen mich natürlich versuche immer einzucremen, aber manchmal, wenn es dann so Situationen gibt, wo man dann vielleicht doch zu lange in der Sonne ist und oder aber vielleicht nur kurz, aber dafür dann eben halt dann nicht vielleicht den Sonnenschutz vergessen hat, merke ich, dass meine Haut ein bisschen resistenter geworden ist, was das Thema betrifft. Und Punkt zwei, ich früher immer das Gefühl hatte, dass ich in der Winterzeit eher so ein bisschen käsig aussehe und ich jetzt so ein bisschen, also nicht mehr dieses, ich habe einfach eine gesündere Hautfarbe, so seitdem ich das nehme. So, ist das jetzt wirklich N gleich 1, also meine Beobachtung, oder hast du da auch eine Erfahrung zu?
Du, das ist ja auch wichtig, dass man auch einfach auf sich selber hört. Wenn man selber sagt, wie du jetzt sagst, ich nehme das Astaxanthin und meine Haut subjektiv sieht einfach besser aus, ist so ein bisschen wie mit meinen Elektrolyten, meinem Protein etc. Ich denke, es tut mir gut. So, dass Astaxanthin studiengesichert ist als Antioxidant, dass das der Hautgesundheit gut tut, ist sicher. Natürlich als Hautarzt höre ich nicht so gerne, dass du sagst, dass es den Sonnenbrand nicht ganz so, weil du solltest natürlich eigentlich keinen kriegen und immer Sonnenschutz nehmen. Aber gut, natürlich Antioxidantien reduzieren auch Entzündung, weil Sonnenbrand ist ja eine Entzündung. Das heißt, das kann schon sein, dass trotzdem bitte immer Sonnenschutz nehmen. Und das mit der Hautbräune, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Nicht Bräune. Ach so, einfach gesünder. Ich sehe einfach ein bisschen gesünder aus, weil ich ein bisschen rosiger aussehe. Es ist ja tatsächlich so, dass Lachse, Flusskrebse, Flamingos, die kriegen ja alle ihre Farbe daher. Und ich bin jetzt noch nicht flamingorot, aber es ist ja so, weil es auch länger nicht mehr in der Sonne ist. So, und trotz allem sehe ich, glaube ich, immer ein bisschen, also ich hatte, bevor ich das genommen hatte, hatte ich tatsächlich im Winter ab und zu das Gefühl, dass ich irgendwie einen Selbstbräuner oder sonst irgendwie was brauche, weil ich mir zu käsig vorkam. Und das komme ich mir heute nicht mehr.
Kann sein. Also deine Studie zeigt es ja live, weil du siehst wirklich gesund aus, wenn ich dich hier so angucke.
Okay, sehr gut. Dann kommen wir doch tatsächlich mal zu dem, was du schon mehrfach angesprochen hast, das Thema Lebensstil. So, und das heißt also, du sagst ja selbst oft, dass die gesunde Haut auch ein Spiegel unseres Lebensstils ist. Was sind denn da die größten Einflussfaktoren?
Der größte Einflussfaktor ist natürlich, das werdet ihr jetzt nicht gerne hören, die Genetik.
Oh ja, okay.
Das ist wirklich, ja,
aber es überall. Ist ja interessant, aber das ist ja wirklich interessant, weil in diesem ganzen Longevity-Game ist es ja so, dass diese Langlebigkeit, da gibt es unterschiedliche Studien, aber die meisten sagen, dass ungefähr nur 20-30% der Langlebigkeit von der Genetik abhängt.
Ja, vielleicht ist es bei der, ich finde immer, wenn man als Dermatologe, der natürlich auch ästhetische Behandlungen macht, die Leute fragt, wenn jemand zum Beispiel zur Zornesfaltenbehandlung häufig kommt, dann frage ich immer, ja, wer hat denn die Zornesfalte? Und jeder Patient weiß, ja genau, meine Mutter hat die oder mein Vater hat die. Das heißt auch, vielleicht ist es von der Faltenbildung, dass Mimik natürlich in einer gewissen Weise genetisch ist oder weibliche Patienten berichten ja häufig auch Zellulite, dass die Mutter, die Großmutter hat überhaupt gar keine Zellulite und sie selber auch nicht. Und dann gibt es ja auch wirklich Leute, die ganz schlank sind, alles richtig machen und trotzdem Zellulite haben. Wenn man die dann fragt, ja was, und dann sagen die, ja gut, meine Mutter hatte das auch schon und die war immer schlank, sie isst viel Proteine, sie macht Sport etc. Das heißt, das ist eher so, aus der Praxis sehe ich das, dass das schon, finde ich, meinem Gefühl nach mit der größte Faktor ist.
Okay, aber
dicht gefolgt von Sonne, was wir gerade schon gesagt haben, also Sonnenschutz, ich gebe offen zu, ich habe das früher auch nicht immer gemacht. Wir haben, glaube ich, schon mal darüber geredet, dass ich sogar, sollte ich eigentlich nicht sagen, vor 20 Jahren ins Solarium gegangen bin. Und zwar schlauerweise immer donnerstags, damit freitags zum Ausgehen die Bräune dann da war.
Alright.
Also das bitte überhaupt gar nicht machen. Das ist Nummer eins Hautalterung. Dann natürlich Dinge wie Rauchen nicht, Schlafmangel. Weil nachts werden Hormone freigesetzt, die auch die Hautregeneration fördern.
Das ist ganz interessant, weil du das sagst. Ich erzähle ja eigentlich in fast all meinen Vorträgen, dass ich immer sage, jedes Organ funktioniert noch genauso gut wie vorher bei Schlafmangel, außer das Gehirn nicht. Das heißt also, das Herz schläft weiter, die Niere arbeitet weiter, die Leber arbeitet weiter. Also alle Organe arbeiten eigentlich genauso weiter bei Schlafmangel, nur das Gehirn nicht. Und da habe ich dann immer drüber nachgedacht, eigentlich stimmt es nicht, weil genau was du sagst, die Haut ist ja unser größtes Organ und man muss einfach wirklich sagen, wenn du schlecht geschlafen hast, siehst du suboptimal aus.
Das genau zeigt sich. Ich glaube, das spielt auch ein bisschen rein, dass man dann grumpy ist, weil man einfach schlecht geschlafen hat und nicht gut erholt ist. Und das ist ja auch eine Sache, die wir nicht beeinflussen können. Egal, was wir alle machen, über alles, was wir gerade reden, auch ganz wichtig ist, man einfach versucht, es ein bisschen relaxed die ganze Sache anzugehen und happy zu sein. Das ist nicht immer das Leichteste, aber gut. Dann Zucker natürlich, Riesenthema. Glaube ich, hast du bestimmt auch schon einen Podcast drüber gemacht. Der Zucker verbindet sich mit Proteinen, somit auch dem Kollagen.
Frau Dr. Schmiedebeck war hier, das ist ja ihr Lieblingsthema. Ah, und ja, von daher
die Koryphäe in dem Thema, das stimmt auch. Das heißt, natürlich auch das sollte man relaxed sehen. Wenn man jetzt ab und zu gerne mal ein Stück Schokolade isst oder etc., dann macht das glücklich und das zeigt sich auch in der schönen Haut. Aber natürlich dauerhaft wissen wir, Glykation auch in der Hautalterung ist nicht gut. Dann die richtige Hautpflege. Das ist wichtig.
Da kommen wir gleich nochmal zu. Mir fehlt noch das Thema Rauchen auf jeden Fall.
Ja, Rauchen ist. Ich habe Gott sei Dank nie geraucht.
Ja,
Gott sei Dank nie. Ich glaube zu behaupten, dass ich bei 90% der Menschen sehe, wenn sie reinkommen, ob sie rauchen oder nicht, am Hauttuger, weil Hauttuger heißt die Hautfarbe, die Hautbeschaffenheit. Rauchen vermindert die Durchblutung der Haut. Das zeigt sich, wenn die Leute manchmal auch sagen, ja, der, die raucht zu viel, das ist so ein fahler Hautton, ist entzündungsfördernd und wir wissen heute, dass einer der Hauptgründe für Hautalterung ist die Entzündung. Das heißt, rauchen bitte nicht machen.
Ich finde es ganz interessant. Ich bin ja der Meinung in der heutigen Instagram-Welt, wenn man jetzt nicht die offenen Lungen und ich weiß nicht was auf diese Packung machen würden, sondern einfach mal draufschreiben würde, wenn du rauchst, siehst du schneller alt und scheiße aus, würde das wahrscheinlich viel mehr Leute von überzeugen.
Glaube ich auch, glaube ich auch. Oder das, wenn du rauchst, hält das Botox kürzer oder solche Sachen.
Ja, aber es ist ja so, also ja, ich, gemeinsame Bekannte Alex von Rehling, die war tatsächlich, also ihre Großmutter hat gesagt, wenn du rauchst, siehst du schneller alt aus. Das hat sie überzeugt, nicht zu rauchen. Also ja, von daher, als Teenager. Ja. So, und von daher, ich glaube tatsächlich, dass das wahrscheinlich viel mehr Wirkung hätte als diese eventuelle Risiko eines Lungenkrebses, was, ja, wenn man niemanden kennt, der Lungenkrebs hat, dann ist das irgendwie nicht so abschreckend.
Ja, stimmt.
Während ich wirklich sehen kann, jetzt gerade in meinem Freundeskreis der Gleichaltrigen, insbesondere die Menschen, die immer geraucht haben, dass die schon signifikant älter aussehen. Also wirklich sehr, sehr, sehr älter. Und da ist jetzt mal jenseits der Genetik.
Und dann natürlich Alkohol, wie immer. Auch das ist wie mit dem Zucker. Regelmäßig Alkohol trinken, sind wir uns ja alle einig. ist nicht gut.
Aber dieses, das, was man immer dachte, was ja auch gern so in so Asterix-Comics und sowas immer gezeigt wurde, dass Leute, wenn sie eben viel getrunken haben, so eine rote Nase haben und sowas, alles, ist da wirklich ein Zusammenhang?
Ja, das ist ganz klar, weil das ist Rosacea. Also einer der Triggerfaktoren für Rosacea ist Alkohol, weil Alkohol durch die, Alkohol ist lallig schon, obwohl ich nichts getrunken habe, weil Alkohol die Durchblutung anregt und Leute, die Rosacea haben, wissen das auch. Das heißt, wenn die wirklich ein Glas Rotwein trinken, Histamin, Durchblutung etc., wird die Durchblutung angeregt und die Nase ist röter. Auch das, wie auch mit dem Zucker, wenn man ab und zu mal ein Glas Wein trinkt, das mache ich auch, ist das nicht schlimm, wie alles in Maßen.
Wie alles in Maßen. Aber ist es so, dass Rotwein mehr Auswirkungen hat als Weißwein?
Hängt immer vom Histamingehalt ab. Es gibt ja mittlerweile sogar solche, eine Freundin von mir hat das, kann man bestellen, auch bei Amazon, so Art Filter, die man im Rotwein rühren kann, die sind relativ teuer, die das Histamin rausfiltern.
Ach, ja. Okay. Schmeckt der Wein dadurch anders?
Nee, der Wein schmeckt ehrlich gesagt genauso, nur das Histamin ist rausgefiltert. Weil es da auch viele Leute gibt, die sagen, danach geht es mir nach dem Wein besser, die Rötung wird weniger etc.
Sehr gut, sehr gut. Dann kommen wir doch mal zum letzten Faktor, dem Thema Hautpflege, das heißt den Cremes. Ich fange mal mit, ich hatte schon ein Gespräch mit Dr. Mi hier, Miriam Rehbein, die natürlich eine Lanze für das Thema Retinol gebrochen hat. Würdest du sozusagen selbe Horn blasen und sagen, dass es ein Heilsbringer ist oder würdest du sagen, ist es vielleicht auch ein bisschen Hype?
Also Retinol ist einer der studiengesichertsten Inhaltsstoffe in der Hautpflege, das stimmt. Da gibt es mit die meisten Studien, würde sagen, fast genauso studiengesichert sind eigentlich nur noch Antioxidantien. Retinol hemmt den Kollagenabbau, kann Pigmentierung entgegenwirken, ist studiengesichert. Ist ja immer so ein bisschen die Diskussion Retinol, Retinal, Retinyl, Aldehyd entverkapselt. Welche Konzentration soll ich ein rezeptpflichtiges Retinol mehr verschreiben lassen vom Hautarzt? Da gibt's nicht die eine Wahrheit. Es hängt ja immer davon ab, mit welchen anderen Inhaltsstoffen ich denn das Retinol kombiniere. Das ist wichtig. Das hängt dann auch mit der Konzentration zusammen. Dann welcher Hauttyp, wenn jemand Rosacea hat, dann sollte er, sie bitte kein Retinol nehmen. Auch da wieder bei Retinol, bevor ich jetzt ein Produkt kaufe, was vielleicht auch teuer ist, auch kurz mit dem Hautarzt, mit der Hautärztin, wenn man keinen Zugang hat, auch gerne eine DM schreiben zu Leuten auf Instagram, die Hautärzte, Hautärztinnen sind. Die antworten sicherlich, ich zumindest gerne, fragen, ist es überhaupt was für mich? Wie gesagt, Rosacea ist zum Beispiel Retinol nicht immer gut. Aber es ist einer der studiengesicherten Inhaltsstoffe, da lässt sich nichts rütteln. Es ist gut, nicht für jeden, aber es ist ein guter, studiengesicherter Inhaltsstoff.
Genau, also wir haben ja sehr ausführlich drüber gesprochen, also von daher, da will ich jetzt gar nicht so viel tiefer drauf eingehen. Ich möchte nur für alle anderen Hautpflegeprodukte, kann ich da sagen, je teurer die Creme ist, desto besser?
Nee, das würde ich nicht sagen. Also es ist so, dass man ja mischen kann, high and low, und dass es so ist, warum sind Cremes überhaupt teurer? Die Frage kommt ja immer. Es kann nur an verschiedenen Faktoren liegen. Häufig ist natürlich die Entwicklung einer Creme teurer, bis die Creme dann auf den Markt kommt. Es gibt Inhaltsstoffe, die patentiert sind, die praktisch so woanders nicht angewendet werden können und dürfen. Es gibt auch preisliche Unterschiede der Inhaltsstoffe. Das heißt, manche Inhaltsstoffe sind teurer. Ich habe ja selber auch eine Hautpflegeserie. Das sind immer die sogenannten Cost of Goods. Was kostet denn das Produkt? Und da gibt es wirklich so, dass man mit den Entwicklern auch redet und gerne das hätte und das und das und das. Und der dann sagt, ja gut, das sind aber wirklich teure Inhaltsstoffe. Das ist schwierig, die, wenn das Produkt zu diesem Preis verkauft werden soll, in dieser hohen Konzentration einzusetzen. Das heißt, der Preis der Inhaltsstoffe, die Konzentration der Inhaltsstoffe, die Herkunft der Inhaltsstoffe, als auch die Herstellung. Natürlich ist, wenn ich ein Produkt herstelle in Deutschland, das teurer, als wenn ich es in irgendeinem Land herstelle, wo der Lohn nicht so teuer ist.
Das finde ich einen ganz interessanten Punkt, was du sagst, die Konzentration anzusprechen, weil das ist ja so, wir sind ja bei Sunday eben halt unter anderem bekannt für unser Clean Label, dass wir eben halt dann alles deklarieren und möglichst eben halt so präzise, wie es irgendwie geht, auch Herkunft aufzuzeigen, auch zum Beispiel das Kapselmaterial, das macht ja auch kaum einer der Supplementhersteller. Und da finde ich, ist es ja wirklich so, bei den Hautcreme-Herstellern ist es ja sehr häufig, dass man da nicht genau weiß. Dann steht da eben halt drauf, da wäre Hyaluron drin. Aber da ist ja auch, wie du schon sagst, Konzentration der Hyaluronsäure oder auch der Art der Hyaluronsäure schon auch wichtig. Warum glaubst du, wird da so wenig, also warum ist da so wenig Transparenz?
das steht ja in den INCIs, muss ja jeder auf seine Creme draufschreiben. Und die INCIs enthalten keine Konzentration. Es ist auch immer nicht so, dass das INCI, was ganz oben steht, zwangsweise sehr viel mehr Konzentration sein muss als das andere. Weil man ab einem gewissen Punkt in den INCIs die INCIs dann so anordnen kann, wie man das möchte.
Oh, okay. Also nicht wie
das
bei den
Lebensmitteln. Das musste ich auch erst lernen.
Bei den Lebensmitteln ist es ja immer so, dass wenn da als erstes Zucker steht, dann ist auch am meisten Zucker drin.
Das ist bei Cremes auch so. Steht ja bei den meisten Fällen als erstes Aqua, also Wasser, wo die Leute natürlich sagen, also zahle ich so viel für Wasser. Nein. Wundersamerweise, musste ich auch erst lernen, weil ich ja selber Produkte habe, sind die Konzentrationen sehr viel niedriger. Also wenn man dann, das ist jetzt nicht das, wir haben ja Produkte mit Farnextrakten, starkes Antioxidant, da sind die Konzentrationen jetzt nicht im 20%-Bereich. Gar nicht, weil man Geld sparen will, sondern weil das viel zu reizend wäre. Auch da ist es so ein bisschen wie bei den Masken, da gibt es ja Studien. Das heißt, man probiert das alles, guckt, was ist gut für den Effekt. Und dass die Creme, weil sie ja frei verkäuflich ist, auch für möglichst alle zugänglich sein kann, ohne Irritationen auszulösen. Zurück zu deiner Frage, warum steht es nicht in der größeren Transparent drauf? Warum steht da jetzt nicht einerseits die INCIs? Das ist ja rechtlich vorgegeben, das muss so stehen. Warum steht da nicht genau drauf, wie viel Prozentsatz von jedem Inhaltsstoff sind? Müsste man mal die Industrie fragen. Da müssten ja eigentlich so die großen Firmen der Vorreiter sein. Drogeriemärkte, Beiersdorf, die ja nun wirklich, ja...
Naja, ich finde es schon insofern nicht interessant, weil jetzt gerade das Thema Hyaluron, nehmen wir mal als Beispiel, das plustert ja die Haut ein bisschen auf, dadurch sehe ich ein bisschen straffer aus und ja, im Zweifelsfall während der Anwendung, kurz nach der Anwendung, habe ich dann ja das Gefühl, dass meine Falten etwas reduziert sind.
So. Genau, bindet ja. Wasser, daher ist dieser Effekt.
Genau. Da spielt das natürlich schon eine große Rolle, wie viel Hyaluron da drin ist. Also ich nenne das immer bei den Supplements, ist immer so ein bisschen Fairy Dusting, dass ich einfach sage, so Mensch, hier ist angeblich Astaxanthin drin, aber in einer so geringen Dosis, dass man eigentlich sagen kann, okay, das ist wie Feenstaub, das kann man im Grunde genommen eigentlich auch gleich lassen. So, und da kann ich mir ja schon vorstellen, dass sehr viele von den insbesondere günstigeren Produkten draufschreiben, da wäre Hyaluron drin, aber das ist dann so, dass irgendwie, keine Ahnung, 1000 Liter Creme mal an einem Liter Hyaluron vorbeigelaufen sind. Vielleicht ein schlechtes Beispiel, vielleicht sind es wirklich nur 100 Milliliter oder sowas, also vielleicht klingt jetzt gerade wahrscheinlich zu viel. Aber ich will nur einfach sagen, dass mich das ja schon interessieren würde.
Genau, und das siehst du aber, wenn jetzt zum Beispiel Sodiumhyaluronat, das ist der Begriff in den INCIs, dafür steht ja nicht auf Deutsch Hyaluronsäure, wenn das ganz hinten in den INCIs steht, dann ist es sicherlich in einer relativen geringen Konzentration drin. Aber auch da kann man nicht sagen, dass es automatisch schlecht ist, weil das hängt ja auch ein bisschen davon ab, wenn man eine Creme entwickelt, entwirft, hat man ja ganz viele Inhaltsstoffe, die ja zusammenwirken. Das heißt, man kann auch immer nicht sagen, ja gut, da ist ja ganz, vielleicht ist ja noch was anderes drin, was auch Feuchtigkeit bindet. Grundsätzlich, auch das ist eine Sache, die kann man den Hersteller fragen. Das ist ja der Vorteil von Social Media, dass man da sehr viel besseren Kontakt direkt hat und einfach schreiben kann. Ich interessiere mich für Ihr Produkt, habe gesehen, Sie haben da Hyaluronsäure drin. In welcher Konzentration ist es eigentlich drin und welche Form der Hyaluronsäure ist da drin? Niedermolekulare, hochmolekulare etc. Auch da kann man nicht sagen, die Nieder ist besser als die Hoch, weil es hängt immer ein bisschen davon ab, was ist da alles drin. Eigentlich ähnlich sage ich immer wie ein Kochrezept, wo man jetzt sagt, okay, da ist jetzt zwar besonders gutes Rindfleisch drin, aber was ist da jetzt noch alles drin? Und genauso ist es auch bei einer Creme. Das ist nicht so einfach, dass man einfach sagt, ja, ich mische da jetzt ein bisschen Hyaluronsäure in eine Creme rein und dann plustert die auf und man sieht kurz ein bisschen besser aus, sondern wenn ein Produkt gut durchdacht ist, zum Beispiel wenn wir ein Produkt herstellen, dauert das 1,5 Jahre.
Okay. Ja, okay. Dann kommen wir mal zu dem Thema Sonnenschutz. Also man sagt ja immer, dass das Thema UV mit einer der größten Aging-Faktor für die Hautalterung dann eben ist. Und da gibt es ja dann bei Social Media dann immer wieder auf der einen Seite die Leute, die dann sagen so, nie das Haus verlassen ohne Sonnenschutz. Ja, auch wenn es bewölkt ist und auch im Winter. So. Und dann gibt's die andere Fraktion, die sagt, dass das alles Krebs macht und dass das eben halt alles Chemie ist und keine Ahnung was und ganz, ganz schlecht. So. Jetzt würde ich sagen, ist die Verwirrung sehr groß. Was also, ist denn die dermatologische Empfehlung?
Die dermatologische Empfehlung ist natürlich, weil wir reden ja nicht nur über Hautalterung, sondern auch über Hautgesundheit. Und einer der Faktoren Nummer eins für die Entstehung von Hautkrebs ist UV-Strahlung, ist die Sonne. Das heißt, ein Melanom, den schwarzen Hautkrebs, der streuen kann, das möchte niemand von uns haben. Und da weiß man, dass einer der Hauptfaktoren dafür UV-Strahlung ist. Sonnenschutz gibt's ja mittlerweile, wenn man sagt, okay, ich möchte keinen chemischen Sonnenschutz nehmen, weil das mir irgendwie, das möchte ich nicht. Und manche Inhaltsstoffe sind, können hormonell wirksam sein. Vielleicht haben manche von euch gerade mitbekommen, während wir den Podcast jetzt aufnehmen, ist auch ein Produkt in den USA zurückgerufen worden, weil da ein Inhaltsstoff drin ist, der in sehr viel höheren Konzentrationen an Rattenversuchen krebserregend sein kann. So, natürlich. Wenn man sagt, nee, was Chemisches möchte ich nicht nehmen, dann gibt's ja mineralischen Sonnenschutz. Mineralischer Sonnenschutz reflektiert einfach nur die Sonne. Da hat man halt die Downside, dass es weißlich ist, klar. Aber wenn ich sage, nee, das möchte ich nicht, weil ich möchte nicht mehr was ins Gesicht schmieren, dauerhaft, weil man sollte natürlich, wenn man viel draußen ist, regelmäßig Sonnenschutz nehmen. Möchte ich das nicht, gibt's ja andere Möglichkeiten, das zu nehmen. Als Hautarzt muss ich ganz klar sagen, ich kann nicht davon abraten, Sonnenschutz zu nehmen. Ich kann nur sagen, ja, ich verstehe, wenn ich keinen chemischen nehmen möchte, dann nehme ich eben mineralischen. Und wichtig ist auch Kinder, weil wir wissen auch, dass eine der Hauptfaktoren die ersten Lebensjahre sind für die Entstehung von Melanom. Also wenn ich jetzt irgendwie am Strand Kinder ohne Sonnenschutz und die Eltern sagen, ja, die sollen mal so richtig schön knackig braun sein. Nein, das ist fahrlässig. Bitte nicht UV-Schutzkleidung. Wenn man Kinder da gleich dran gewöhnt, finden die das auch gar nicht schlimm. Das finden wir als Erwachsene schlimm. Ach, die Armen, jetzt müssen sie die UV-Schutzkleidung tragen. Das ist das Simpelste. Weil dann kann ich auch sagen, gut, möchte ich ein Kind eincremen mit einem chemischen Sonnenschutz? Nein. Möchte ich einen mineralischen nehmen? Das weißelt dann immer so. UV-Schutzkleidung. Perfekte Alternative. Dann eben nur das Gesicht eincremen.
Okay, ich verstehe. Und jetzt, also im Augenblick ist es gerade sehr sonnig in Berlin. Da würde man sagen, okay, Sonne scheint, klar, auch im März. Also muss man jetzt sagen, wir nehmen die Folge gerade im März aus, kommen wahrscheinlich erst ein bisschen später raus. Aber nichtsdestotrotz, auch im März kann man dann, sollte man sich von der Sonne schützen. Würde ich mal sagen, erstmal Haken dran. Genau. Jetzt aber dieses Thema, auch wenn es bewölkt ist, auch im Winter, so halte ich ehrlich gesagt persönlich immer für ein bisschen wahnsinnig, weil ganz ehrlich gesagt, ich war auch schon gerade in der Winterzeit auch schon mal über Stunden draußen ohne Sonnenschutz und wenn es eben halt bewölkt war, habe ich auch noch nie festgestellt, dass ich dadurch irgendwelchen Sonnenbrand oder sonst irgendwelche Rötungen oder sonst was, also ich habe keine Auswirkungen auf der Haut gesehen. So. Und ich bin ja zweifelsohne ein sehr heller Hauttyp. Jetzt ist die Frage, wie ist deine Empfehlung dazu?
Also meine Empfehlung ist so, dass ich, wenn ich jetzt morgens zur Praxis laufe, um 8:30 und abends rausgehe, trage ich auch nicht immer Sonnenschutz. Man sollte es so ein bisschen an seinen Lebensstil anpassen, wenn ich jetzt mit den Kindern am Spielplatz bin, auch im März, 3-4 Stunden draußen, sonniger Tag, Sonnenschutz nehmen. Wenn ich Fahrrad fahre, wenn ich laufe, sonnig, dann sollte ich das nehmen. Grundsätzlich ist es so, bei bedecktem Wetter würde ich Sonnenschutz empfehlen für Leute, die unter Pigmentstörungen leiden. Es gibt Autoimmunerkrankungen wie Lupus zum Beispiel, die durch die Sonne gefördert werden können. Dann würde ich sagen, egal bei welchem Wetter, bitte immer Sonnenschutz nehmen. Kommt ja manchmal dann auch immer noch die Leute sagen, und mein Vitamin-D-Spiegel, auch ein Thema für sich. Vitamin D, ich habe auch Vitamin-D-Mangel. Ich nehme Vitamin D einmal die Woche. Habe es übrigens jetzt immer falsch genommen, weil ich es nicht mit fettreicher Nahrung eingenommen habe.
Du nimmst es sowieso falsch, weil ich kann dir sagen, jeden Tag nehmen ist besser.
Ehrlich?
Ja.
Vielleicht sollte ich das machen, weil bei mir ist der Spiegel nun wirklich nicht so angestiegen, wie ich es mir gewünscht hätte.
Ich gebe dir gleich was mit.
Okay, perfekt, super. genau, also Vitamin D-Mangel, da reicht, aber A, weiß man das, wenn man Blut abnimmt, das heißt, wenn man das Gefühl hat, okay, ich brauche die Sonne, weil mit dem das ist so niedrig, mein Vitamin D, einfach Blut abnehmen, dann sehe ich ja, ob es wirklich niedrig ist. Aber beim normalen Menschen reicht 15 Minuten Bestrahlung der Hände und des Gesichtes am Tag, um den natürlichen Vitamin D Produktion anzuregen. Also es muss ja auch nicht sein, dass man da bei praller Sonne halbnackt 5 Stunden am See liegen muss.
Du kriegst gleich was zum Supplementieren.
Perfekt.
Aber jetzt komme ich nochmal zu einem letzten Punkt, dann verlassen wir auch das Thema Sonnenschutz. Ich war ein kurzes Wochenende beim Skifahren. So, und bei mir in meiner, ich sag mal, Box, wo meine Skisachen drin sind, liegt auch unter anderem, habe ich jetzt gesehen, lag noch eine Sonnencreme drin, die ich mal irgendwann speziell für die Alpen gekauft habe, die eben halt so ein bisschen auch gleichzeitig so einen Kälteschutz fürs Gesicht hat und sowas, weil, ja, kennt ja jeder, wenn er dann beim Skifahren dann mal wirklich beim kalten Wetter fährt, dass es dann auch schon mal so ein bisschen unangenehm auf der Haut werden kann. So, ja. Das heißt also, so eine spezielle Berg-Skifahr-Sonnencreme. So. Die ist dann nicht leer geworden und es kann sein, dass die jetzt auch schon 2 oder 3 Jahre alt ist. Ihr seht es jetzt nur, wenn ihr den Videopodcast euch anschaut. Ich kriege jetzt hier schon ein Kopfschütteln.
Ja, witzigerweise war ich auch krass letzte Mal Skifahren vor 2-3 Wochen und packte dann immer meine Skisachen weg. Das ist ein schönes Gefühl, Neuanfang, Frühling. Und habe dieses Jahr zum ersten Mal, weil ich es bisher manchmal auch nicht gemacht habe, aus der Skijacke eine Pitzbuin Namen sollen wir nicht nennen, aber das ist genau so eine Creme, die eben dick ist, beim Skifahren gut weggeschmissen dieses Jahr, um mich selber davor zu schützen, dass ich sie nächstes Jahr wieder nehme.
Okay.
Also, auch mir passiert das, das sollte man nicht machen, weil der Sonnenschutz dann nicht mehr gegeben ist. Es steht auf jeder Creme übrigens auch, aber natürlich bei Sonnencreme ist besonders wichtig, weil die soll ja schützen, ist unten so eine kleine Dose drauf mit einer Zahl 6M, 12M, 3M und das sagt uns genau, wie lange ist dieses Produkt haltbar nach Öffnung. Und bei den meisten Sonnencremes ist es nur 3 oder 6 Monate, weil sich die Sonnencreme verändert und damit der Schutz auch nicht mehr gegeben ist, den die Sonnencreme vorher hatte. Also bitte jetzt wegschmeißen, wenn ihr nicht mehr Skifahren geht und nächstes Jahr neu kaufen.
Aber jetzt komme ich auch wieder zur Instagram- oder TikTok-Bubble. Da ist es ja so, dass die dann auch sagen, Mensch, die kann sogar nicht nur nicht wirken, sondern sie kann eben halt auch tatsächlich gewisse, also gerade diese chemischen Sonnenschütze, können eben halt tatsächlich auch einen negativen Einfluss dann eben halt
genau.
auch so haben.
Genau, weil vorher ist ja die Tube abgeschlossen, luftig, und dann kann die oxidieren. Das heißt, dann können sich die Inhaltsstoffe auch verändern. Das ist auch bei normalen Kosmetika so. Also es ist nicht nur Geldmacherei der Hersteller, weil sie denken, aha, nach 6 Monaten sollst du es neu kaufen, sondern auch das wieder ist studiengesichert, dass man weiß, wenn die Sonnencreme länger auf ist, können sich Inhaltsstoffe verändern durch chemische Prozesse, die vorher nicht schädlich waren, die dann dadurch schädlich sein können.
Welche 3 Hauptpflegetrends würdest du sofort canceln, wenn du es könntest und warum?
Also sofort canceln würde ich Überpflege, sehe ich ständig. Also TikTok, Insta, Pflegeroutinen mit 15 verschiedenen Steps sehen wir als Hautärzte, als Hautärztin ständig. Überpflege, periorale Dermatitis, viel ist nicht immer gut. Also das würde ich wirklich reduzieren. Genau das gleiche, hausgemachte Produkte, hausgemachte Pflegeprodukte, vor allen Dingen habe ich auch einen TikTok dazu gemacht, hausgemachter Sonnenschutz, bitte nicht. Nein, nein, nein. Hausgemachte Pflegeprodukte mit zum Beispiel ätherischen Ölen, die man dann auf Amazon bestellt, aus China kommt. Woher wisst ihr überhaupt, dass das ätherische Öle sind, die für die Hautpflege gemacht sind? Vielleicht sind es ätherische Lampenöle. Also das bitte alles nicht machen. Überpflege, keinen Sonnenschutz selber basteln. Und was ich auch häufig sehe, wenn man Produkte sieht, ein All-in-One-Produkt, dass ein Produkt alles kann, also antioxidativ ist, durchfeuchtend, vielleicht noch ein Sonnenschutzprodukt, das kann eigentlich gar nicht sein, weil dann die einzelnen Inhaltsstoffe in so niedrigen Konzentrationen drin sein müssen, dass das gar nicht alles, das ist zu gut, um wahr zu sein. Also dann lieber weniger Produkte kaufen und wirklich Produkte kaufen auf das Hautproblem, was man selber am meisten bekämpfen möchte. Ist es nun Rötung? Ist es nun Trockenheit? Ist es nun Augenfältchen, lieber gezielt ein Produkt kaufen, was genau das angreift, was man selber verbessern möchte.
Sehr schön, sehr schön. Was ist denn deine persönliche Hautroutine am Morgen und was am Abend?
Also morgens, habe ich schon vorhin gesagt, um es so ein bisschen zu deep-puffen, erstmal kalt das Gesicht waschen. Dann nach dem Duschen logischerweise. Morgens reinige ich mein Gesicht nicht, weil ich kein Make-up trage und auch nicht so groß schwitze und auch keine Hautunreinheiten habe. Das heißt, ich nehme kein Reinigungsprodukt am Morgen.
Dann da fällt mir gerade eine Frage zum Thema Reinigung ein. Auch da weist ja der Hersteller dieser Masken hin, dass man unbedingt ein gereinigtes Gesicht haben muss. Und auf gar keinen Fall irgendwelche anderen Wirkstoffe. Also nicht nur, dass es nicht dreckig sein soll, sondern dass dann eben halt auch keine anderen Cremes oder sonst was irgendwie so da noch vorher dabei sein muss. Was ist denn da die Begründung für?
Sollte man machen, weil natürlich, man weiß ja nicht, was man vorher draufgenommen hat. Wenn man jetzt zum Beispiel eine rezeptpflichtige Retinolcreme vorher draufgeschmiert hat und dann durch das Licht auch wieder chemische Veränderungen hervorgerufen werden können, sollte man nicht machen. Ich gebe offen zu, dass ich manchmal die Maske auch abends dann einfach so aufs Gesicht nehme, ohne das zu
machen. Das sind ganz schön viele Sachen, die du heute hier zugibst.
Also es ist ein Solarium, sehr Solarium,
oh. Entschuldigung, also wir waren jetzt morgens nicht reinigen.
Genau, morgens nicht reinigen. Dann nehme ich eine extra Augencreme, weil für mich ist so ein bisschen, sind meine Augen sehr empfindlich. Und dann nehme ich einen Toner, der eine Fruchtsäure enthält in einer niedrigen Konzentration, Gluconolacton, und dann darüber eine Feuchtigkeitscreme und nur an sonnigen Tagen einen Sonnenschutz. Da nehme ich ganz gerne einen mineralischen Sonnenschutz, weil für mich das auch irgendwie vom Gefühl besser ist als ein chemischer Sonnenschutz, für mich individuell. War ja oft in Korea, da kaufe ich dort immer koreanische Produkte, die mag ich irgendwie, weil die wirklich relativ wenig weiß sind. Abends reinige ich das Gesicht, das ist wirklich wichtig.
Sagt jeder, also es gibt keinen Dermatologen, der sagt, dass wahrscheinlich einer der besten Hacks überhaupt ist, dass man wirklich abends sein Gesicht nochmal richtig reinigt.
Ne? Ja, man ist da faul, das verstehe ich auch, aber es ist wichtig, weil man weiß, UV-Strahlung kann Hautalterung hervorrufen, aber auch Pollution. Das heißt, Feinstaub geht in die Poren, führt dort zu einer Entzündung, chronische Entzündung, Hautalterung. Das heißt, wenn ich über Jahre mein Gesicht abends nicht wasche, ist es einer der Faktoren, die die Hauthalterung begünstigen kann. Also Gesicht waschen. Ich habe eher empfindliche Haut, nehme dann eher einen Reinigungsbalm, was nicht so scharf ist. Auch da muss jeder gucken, was ist für meinen Hauttyp richtig. Dann nehme ich zwei Seren übereinander. Ich nehme ein Serum mit Antioxidantien und ein bisschen Hyaluronsäure. Dann nehme ich ein Retinolprodukt, was verkapseltes Retinylpalmitat hat. Natürlich aus meiner eigenen Serie, aber das heißt nichts. Es gibt ganz viele super Produkte. Und dann zweimal die Woche mache ich Skin Cycling im Sinne von, dass ich eine Maske nehme über die ganze Sache drüber. Das nennt man dann Slugging, dass ich praktisch ein reichhaltiges Produkt nehme, um das alles schön einwirken zu lassen. Und das ist eine Maske, die Chlorophyll enthält. Das wirkt auch antientzündlich. Ja.
Sehr gut, sehr gut. Ja, dein Balm, unbezahlte Werbung kann ich wirklich empfehlen, weil ich nämlich das einzige Produkt ist, mit dem ich mir abends meine Haut reinigen kann, was nicht so ein Trockenheitsgefühl, ja, so ein Spannungsgefühl.
Genau. Rasieren auslöst. Ist auch gut mit dem Balm, ist auch super.
Okay.
Kriegt mal weniger Rasurbrand.
Probier ich mal aus. Dann würde ich gerne zur letzten Frage kommen, wenn du nur einen einzigen Tipp geben dürftest, den ab morgen alle anwenden sollen, um ihre Hautgesundheit langfristig zu verbessern. Wäre was?
Jeden Abend das Gesicht reinigen. Ganz einfach. Ganz
okay,
einfach.
Die Antwort hatten wir schon. Dann gibt es nochmal eine neue Frage. In 10 Jahren, wir machen einen kleinen Zeitsprung. Wie pflegen wir unsere Haut dann? Gibt es irgendwelche Visionen, irgendwas, was im Augenblick gerade in Arbeit ist, wo du sagst, das begeistert dich und was du glaubst, was langfristig vielleicht wirklich eine Revolution in der Hautpflege sein könnte?
Ja, es gibt ja sogenannte Wearable Skincare, also ähnliche Dinge, die noch in der Forschung sind, wie auch die Apple Watch, die praktisch die Gesichtshaut individuell misst, also wie stark ist die Gesichtshaut durchfeuchtet, wie ist die Talgproduktion, wie ist die Durchblutung und dann aufgrund dieser Daten mit Hilfe eines Algorithmuses hochspezifisch individualisierte Hautpflegelösung für jeden entwickeln kann. Das, glaube ich, ist ein Riesenmarkt und das, glaube ich, ist in 10 Jahren vielleicht fast Standard.
Vielen Dank für das Gespräch. Für alle, die mehr von Dr. Tim Gohlücke sehen wollen, kann ich wirklich sehr entweder den Instagram-Account oder der auch auf TikTok das empfehlen. Das sind ähnliche Inhalte. Aber ich muss dir sagen, ich finde sie nicht nur sehr lehrreich, sondern auch immer sehr unterhaltsam.
Danke, lieber Nils.
Hast du eigentlich ein persönliches Lieblingssupplement?
Im Moment ist es Kollagen, muss ich ehrlich sagen. Kollagen in Verbindung mit Protein, weil ich da auch wieder zwei Dinge verbinden kann, in den Blender, schnell gemacht und es ist ein guter Start in den Tag.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde es mir sehr helfen, wenn ihr eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify hinterlasst. Damit ihr nichts verpasst, abonniert unseren Newsletter. Dort geht es nicht nur um diesen Podcast. Meistens stellen wir euch da ganz neue Produkte vor, zu denen es dann auch immer einen Einführungsrabattcode gibt, der aber nur 24 Stunden gültig ist. Und das wäre ja blöd, wenn man das verpasst. Also, den Newsletter findet ihr unter www.sunday.de/newsletter.